Heute habe ich Andreas Buhr zu Gast, einen der Top-Speaker und Experten für die Themen Vertrieb und Führung. Er ist natürlich auch Unternehmer und zweifacher Vater von erwachsenen Söhnen. Damit hat er eine Menge wertvoller Erfahrungen gesammelt. In dieser Folge sprechen wir darüber, was es bedeutet, ein Vertriebsteam richtig aufzubauen, zu führen und wie man als Vater und Unternehmer die Balance hält und was Andreas heute seinem jüngeren Ich raten würde. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Andreas. Wie schaffst du es, für deine Familie da zu sein und dein Unternehmen zur geölten Maschine zu machen? Im Papapreneur, der Unternehmer-Podcast, teile ich, Bastian Senz, meine besten Strategien und lasse erfolgreiche Papas ihre Erfolgsgeheimnisse verraten. Los geht's. Andreas, du hast gesagt, die Qualität meines Denkens, meiner Fragen bestimmt die Qualität meines Lebens. Was war rückblickend die wichtigste Frage, die du dir als Vater und Unternehmer bisher gestellt hast?
Sensationelle Startfrage. Vielen Dank für die Frage. Na, ich gebe die Frage jetzt nochmal zurück und überlege mir eine passende Antwort. lieber Bastian, das Vaterwerden hat, das kann ich mal vorausschicken, mein Leben fundamental verändert. Als mein erster Sohn geboren wurde, das war 1994, schon liegt noch ein paar Jahre zurück. Bis dahin kannte ich nur eine Richtung nach vorne. Und ich wusste, dass die Mutter aller Antworten die Frage ist. Dass es also um die Qualität der Fragen geht, die dich dann hoffentlich zu den Antworten führen. Jeweils, wenn es viele Fragen sind, die dir und deinem Leben Sinn geben und einen Impact geben und die dein Leben auch lebenswert macht vor dir selbst. Als ich Vater wurde, hat sich das von der Wertequalität verändert. Und ich habe mich gefragt, was kann ich tun, um ein guter Vater zu sein? Also was ist ein guter Vater? Da hast du den eigenen Vater im Kopf, du hast andere Väter im Kopf. Wenn die Kinder klein sind, ganz klein sind, wächst du ja in diese Vaterrolle auch rein. Und das ist für mich, sagen wir mal, in dem Moment, wo meine Söhne angefangen haben zu laufen und zu sprechen und größer wurden und es dann so ein Bewusstsein gab, kam meine Rolle ins Spiel. Und ich habe versucht, eine Orientierung zu geben, Leitlinien zu geben, durch gelebtes Vorbild in gewisser Weise auch eine Orientierung zu geben für die Werte Klarheit, Wahrheit, Respekt, Dankbarkeit, mein und dein, Bitte und Danke zu sagen, also die Grundlagen zu vermitteln. Und das war die Frage auf der Metaebene. Was kann ich tun, um ein guter Vater zu sein im Sinne von meine Söhne gut in das Leben zu begleiten und sie dann ab dem 15., 16., 17. Lebensjahr, sind ja mittlerweile schon erwachsen, meine Söhne, auch so überlebens- und lebensfähig zu machen, dass sie ohne uns und ohne die Eltern gut stehen können.
Stark. Würdest du denn, also nehmen wir mal an, du würdest jetzt nochmal der junge Vater sein oder auch gerne noch vor der Geburt, würdest du deinem jüngeren Ich noch etwas raten?
Was meine Kinder angeht, würde ich das raten, was meine Mutter mir gesagt hat. Meine Mutter hat mir nämlich gesagt, Junge, genieß die Zeit, wenn die Kinder klein sind, sie ist so schnell vorbei. Und dann war sie schnell vorbei. Also ich würde wahrscheinlich, wenn ich es heute nochmal anders machen könnte, wenn die Kinder klein sind, sagen wir zwischen 2 und in der Schulzeit sind und so weiter, noch etwas intensiver mich gekümmert haben. Bei meinem ersten Sohn war ich ganz schlecht, bei dem zweiten war ich schon besser, weil ich auch beruflich schon weiter war. Denn ich baute ja parallel mein Unternehmen auf. Und das Aufbauen eines Unternehmens einerseits und das Aufbauen einer Familie andererseits, da steht schon manchmal sich gegenseitig im Wege, bin ich ganz offen. Denn wenn du dich zu viel mit deinen Kindern beschäftigst, dann vernachlässigst du deine unternehmerische Seite. Und umgekehrt gilt das auch. Also hast du eigentlich einen ständigen Gewissenskonflikt. Und das unter einen Hut zu bringen und so von den Werten hintereinander zu organisieren, erfordert, finde ich, eine enorme Disziplin, eine Konsequenz und auch eine ständige, sagen wir mal, Reflexionszeit, die du brauchst. War es das jetzt von der richtigen Dosierung? Und ich kann mich an Phasen erinnern bei meinem ersten Sohn. Da hatte ich in Österreich und in Deutschland Führungsverantwortung. Und in dem zweiten Geburtsjahr meines Sohnes habe ich, musst du dir vorstellen, 7 Nächte in meinem Haus übernachtet in dem Jahr. 7 Nächte. Den Rest war ich unterwegs. Das ist eindeutig zu viel weg. Und das würde ich wahrscheinlich, wenn ich das jüngere, den jüngeren Vater jetzt träfe, dann würde ich sagen, Digga, guck mal, ob du da nicht ein paar Sachen delegieren kannst und bist öfter zu Hause. Da war ich richtig schlecht.
Und dann hast du quasi dich immer mehr als Unternehmer hin entwickelt, oder?
Ja, in meinem ersten Unternehmen war das, dachte ich, wichtig, auch eine gewisse Unentbehrlichkeit zu zeigen, was natürlich Unsinn ist. Jeder Mensch ist entbehrlich und das würde ich heute anders regeln. Ich würde mich immer fragen, muss ich das selber tun? Kann ich das, was an Aufgabe bei mir rauskommt, nicht besser delegieren? Oder kann ich es besser delegieren an jemanden, der das besser macht und der sich da auch besser entwickelt? Einfach mit Blick auf die eigene Ressource. Ich habe schon sehr, sehr kräftezehrend gearbeitet. Und das hat einen hohen Preis auch gekostet. Den hat in der Familie zu einem ganz großen Teil meine Frau getragen und gezahlt, weil die eben alles gemacht hat. Wir hatten eine zweite Mutter, die über 20 Jahre kam, jeden Morgen, meine Frau ist ja auch berufstätig, auch selbstständig, und die sich dann ein bisschen um den Haushalt und die Dinge gekümmert hat. Das war so unser Weg, wie kriegen wir es hin? Und das ist am Ende immer ein Balanceakt. Ich glaube, dass es keine so richtige Vorlage gibt im Sinne von, mach es so und das wird erfolgreich für dich sein. Das muss jeder Vater, jede Mutter, jedes Elternpaar für sich selber rausfinden, was die richtige Dosierung ist.
Ja, bin ich ganz bei dir. Würdest du denn auch, ich meine, jetzt du als Vertriebsexperte, Führungsexperte, würdest du denn jetzt auch deinem jüngeren Ich dahingehend auch nochmal einen Rat geben, jetzt so in dem Bezug Vertrieb, wie du das heute jetzt einfach, vielleicht bist du da nicht nur vielleicht, sondern viel weiter, auch da nochmal einen Rat geben?
Na, ich würde also, was den Umgang mit meinen Söhnen angeht, in der Rückschau, denke ich, im Groben alles genau so wieder machen. Ich habe dieses, was man heute Quality Time nennt, dafür gab es ja vor, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren noch gar keinen Begriff, aber Wert darauf gelegt, dass ich mit meinen Kindern jeweils auch unter vier Augen Zeit verbringe. Meine beiden Söhne sind 6 Jahre auseinander und 6 Jahre Altersunterschied sind in jungen Jahren ja 2 Einzelkinder. Ne? Das ist 7 und 1, 8 und 2, 9 und 3, da hast du ja ganz andere Themen mit 9 und 3 und 10 und 4. Und heute sind die 24 und 30, heute hat sich das egalisiert, gehen die gemeinsam pumpen zum Training und da darf ich nicht mit, weil es ist ja peinlich, wenn der Papa da mitkommt, ich habe auch nicht die Gewichte, die trainieren. Aber was ich, das würde ich genauso wieder machen, weil diese Zeit mit den Kindern unter vier Augen als Vater-Sohn, die habe ich als sehr wertvoll empfunden und ich könnte mir vorstellen, dass meine Kinder das auch so sehen, wenn wir sie fragten. Ich habe sie nie gefragt. Ich werde sie auch nicht fragen, werde den Teufel tun. Aber wer weiß, nicht? Vielleicht kommt die Frage irgendwann und dann werden wir auch sagen, ja, wir können sie an die Reisen erinnern, die sie mit dem Alten gemacht haben und das war cool.
Ja, und ich habe ich eben gesagt, dein Creator-Video mir angeschaut und ein Teil davon war, dass du gesagt hast, die persönliche Freiheit ist das Ziel von jedem.
Was, ja, ich habe die Frage gestellt, wonach strebt der Mensch? Und habe ein paar Antworten gegeben. Und dann gibt es Antworten wie Zufriedenheit, das würde mir nicht reichen. Dann gehen wir mal weiter. Dann kommen sowas wie vielleicht Glück oder Erfüllung oder solche Aussagen oder persönliche Freiheit. Da habe ich dann mich drauf verständigt. Das ist ja etwas, da kann ja kaum jemand was dagegen sagen. Und dass die Grundlage für persönliche Freiheit für mich ein finanzielles Fundament ist. Oder anders, der Weg zur persönlichen Freiheit führt über die finanzielle Unabhängigkeit, über die finanzielle Freiheit, nennen wir es so. Und das dazu stehe ich auch. Das ist, denke ich, auch ein Wert, den wir in der Familie bei uns klar haben.
Kannst du das ein bisschen konkretisieren, dass du uns da Einblicke gibst in deine Welt, was das für dich bedeutet, ganz konkret?
Na, ich sag's mal so, ich bin mit meiner Frau zusammen, seit wir zusammen studiert haben und meine Frau wollte Kinder und ich auch. Und ich habe ihr gesagt, du lass uns das mit den Kindern machen, wenn wir finanziell sauber stehen. Und nicht, wenn wir mitten im Begriff sind, was aufzubauen. Und also kam dieser Kinderwunsch, sozusagen auch die Planung, relativ spät. Ich bin Vater geworden mit 34, mit 40. Meine Frau 2 Jahre jünger. Also wir waren schon ein bisschen weiter beruflich. Das würde ich auch immer wieder so entscheiden. Denn das ist auch ein bisschen getriggert durch meine eigene Familie, weil, und auch die Familie meiner Frau, wir sind ja groß geworden in einem Elternhaus, wo Geld immer gefehlt hat. Es war zwar an allem genug da, Ich will mich da gar nicht rückwirkend beschweren, das ist, wie es ist. Aber ich habe eben auch in Erinnerung, dass wir eben mal nach dem Euro, damals nach der Mark gucken mussten. Drei Kinder, teilweise vier Kinder eben, ein Verdiener, mein Vater, das Geld auch geteilt werden musste. Und ich hatte eben andere Ansprüche und habe gesagt, ich möchte mich nicht arrangieren, ich möchte gerne auch Erfolg haben. Und Erfolg heißt in den 70er, 80er, 90er Jahren, ich bin ja ein paar Jahre älter als du, und als vielleicht die meisten, die hier zuschauen und zuhören, da war es ganz einfach, hast du Geld, bist du im Spiel. Dann kannst du mitspielen. Ne? Heute ist das Geld vielleicht schon ex ante da und deswegen haben wir andere Diskussionen, aber so war die Welt, als ich so alt war wie du. Und also war klar, wir brauchen ein Fundament und dass du eine Miete zahlen kannst, dass es jetzt nicht um jeden Euro geht, auch wenn es um Urlaube geht und so weiter. Und das war die Entscheidung. Und dann kamen die Kinder entsprechend spät. Hm.
Und um mehr Geld zu haben, braucht man in einem Unternehmen ja auch Vertrieb. Und dein großes Thema ist...
Wenn du gut bist, brauchst du keinen Vertrieb, sage ich jetzt mal provokativ, aber du solltest Kunden haben. Alles andere macht keinen Sinn. Ja.
Ich habe ja lange, lange Zeit keinen Vertrieb gehabt, habe ihn ja selbst geführt, mehr schlecht als recht. Und durfte jetzt in den letzten zwei, drei Jahren mal erleben, wie man denn jetzt so ein Vertriebsteam aufbaut und letztlich auch führt. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt einer, sagen wir mal, noch keinen Vertrieb hat oder gerade überlegt, so das Team jetzt mal richtig aufzubauen? Wie würdest du das an so einer Stelle angehen?
Naja, also zunächst mal ist ja die Frage, was für eine Dienstleistung, was für ein Produkt hast du im Angebot, verkaufst du, wie auch immer du das sagen willst. Und dann würde ich im ersten Schritt jedem, der zuhört, raten, dich mit den Dienstleistungen und mit dem Produkt zu verbinden, das du repräsentierst. Also stell dir mal die Frage, ist die Dienstleistung so gut, dass du sie selber kaufen würdest? Ist das Produkt so gut, dass du es selber kaufen würdest? Ist deine Beratung so qualitativ hochwertig, dass du sagst, ich würde mich auch selbst beraten und mich selbst dafür bezahlen und so weiter? Also kannst du dich als Mensch, als Person mit der Dienstleistung, mit deinem Produkt, deines Unternehmens verbinden? Bist du identifiziert? Bist du vielleicht sogar mehr als das? Bist du verliebt darin? Bist du beseelt davon? Ist es das, was die Welt braucht? Ohne dieses Produkt, diese Dienstleistung, ist die Welt schlechter dran. Das ist mein erster Schritt. Denn wenn ich selber nicht daran glaube, dann werde ich auch keine Leute finden, die daran glauben. Und dann geht es los, du hast irgendwann mehr Kunden, als du selbst bedienen kannst. Das ist ja unternehmerisch immer so, erst kommt der Auftrag, dann kommen die Prozesse. Du hast erst mehr Aufträge, als du selbst bearbeiten kannst. Dann brauchst du Menschen, die dir helfen, die Prozesse sozusagen auf die Beine zu stellen, dafür zu sorgen, dass die Produkte, die Dienstleistung auch ausgeliefert werden kann. Und irgendwann brauchst du vielleicht auch Menschen, nicht nur Maschinen, sondern auch Menschen, die dir helfen, dazu insgesamt den Verkaufsbereich breiter zu stellen. Und da zielt ja deine Frage hin. Deswegen, du gehst von dir selber aus, überlegst, was du selber für eine Einstellung hast zu den Produkten, der Dienstleistung deines Unternehmens. Und das wäre auch der Wertmaßstab für die Auswahl meiner Verkaufsvertriebskollegen, Kolleginnen. Passen die zu dir? Bist du mit denen gerne zusammen? Kannst du dir vorstellen, dass deine Kunden sich durch diese Verkäufer auch führen lassen? Passt das emotional und von den Werten her? Und wenn du dir überlegst, Bastian, dass 82% der Unternehmen in Deutschland einen Außenumsatz machen, der kleiner ist als 2 Millionen, 82%, kleiner 2 Millionen, leicht zu merken, dann sind 18% größer 2 Millionen. Geh mal von den 2 Millionen aus. 2 Millionen, da sind ja die Teams nicht viel größer als eine Fußballmannschaft. Ja, bei 2 Millionen hast du vielleicht 10 Mitarbeiter oder 12 oder 8 oder 7 oder 5, auf jeden Fall nicht wahnsinnig viel. Und deswegen möchte ich sagen, jeder Einzelne spielt da eine Rolle. Da kann sich keiner verstecken. Wenn du dann einen auswählst, der nicht da reinpasst in dein Team, dann gefährdest du dein ganzes Unternehmen. Deswegen ist die Auswahl so wichtig, die Einarbeitung so wichtig und übrigens auch, sage ich dazu, die Trennung so wichtig, wenn du merkst, dass einer nicht reinpasst oder ein Kandidat da nicht reinpasst, dass du dich lieber schnell trennst als zu spät, bevor dann dein ganzes Unternehmen Schaden nimmt.
Gibt es denn außer passt derjenige in mein Team noch Sachen, worauf du besonders bei Bewerbern achtest?
Na, es gibt ja nur zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, passen wir emotional zusammen? Also würden wir beide zum Beispiel gerne mal in Leverkusen, in Köln oder in Düsseldorf ein Bier zusammen trinken? Finden wir uns sympathisch? Ist ja mal erst das Wer. Okay? Kommen wir miteinander zurecht? Haben wir einen Draht? Trainerisch heißt das, haben wir einen Rapport zueinander? Haben wir einen Kontakt? Haben wir die, stimmt die Chemie, kannst du auch sagen. Und die zweite Frage ist dann, wenn das stimmt, bringst du uns und unsere Kunden weiter oder unsere Kunden und uns weiter? Bist du jemand, der unsere Kunden, also für unsere Kunden eine gute Botschaft hat? Bist du eng genug dran? Hast du Bock auf den Job und so weiter? Ist dann hire for attitude and train for skills, sagen wir immer. Hast du die richtigen Leute, die das passende Mindset haben, dann schaffen die sich auch die fachliche Seite drauf. Niemand wird ja als Experte geboren. Alle Experten dieser Welt waren am Anfang keine Experten. Ne, können wir uns darauf verständigen. Also wenn du heute der Experte für deinen Bereich bist, bist du es, weil du das wolltest, weil du irgendwann den Weg gegangen bist. Und deswegen ist immer Mindset das Entscheidende. Wenn jemand das wirklich will, dann schafft er das auch inhaltlich. So in der Reihenfolge würde ich das beantworten. Und das würde ich für jedes Unternehmen so sagen, wenn die Unternehmen klein sind und wenn du in der Verantwortung selbst der Ansprechpartner bist.
Mhm. Andreas, nimmst du denn lieber einen Quereinsteiger, der richtig Bock darauf hat, das zu lernen, oder einen, der das schon jahrelang gemacht hat? Also da gibt's ja so die und die Theorien, das ist das schon eingefahren, dem kann ich jetzt, ne, wenn nichts mehr Neues beibringen, oder es wird schwierig, ihm jetzt meine Philosophie des Vertriebs aufzuerlegen, oder ich nehme jetzt einfach einen Neuling, der ist Frischfleisch, den kann ich jetzt gut trainieren. Was nimmst du denn lieber?
Tja, also Ausnahmen bestätigen folgende Regel. Jemand, der Verkauf mit V schreibt vorne und nicht mit F, also schon mal was verkauft hat, eine Affinität dazu hat, Marketing menschenaffin ist und branchenfremd ist, ist mir grundsätzlich lieber als jemand, der schon Jahre in der Branche arbeitet. Denn die Erfahrung, die ich habe, ist, dass Menschen, die aus der Branche kommen, ja, wahrscheinlich, wenn sie mit dir zusammenarbeiten wollen, trotzdem ein paar Dinge vergessen müssen, damit da Platz ist für was Neues. Und im Übrigen ist es auch eine Theorie, denn die wirklich Erfolgreichen in deiner Branche sind ja woanders erfolgreich. Die fangen ja nicht bei dir an, die sind ja woanders schon da. Und wenn die eben sich bei dir bewerben, dann deswegen, weil sie woanders keinen Erfolg haben. Und die nicht Erfolgreichen brauchst du bei dir dann auch nicht. Es gibt die Ausnahme, Achtung, wenn sich jemand mit dem Chef streitet, mit dem Unternehmen irgendwie Stress hat, da hast du Glück, dass mal ein Nugget da ist, der sich in der Branche auskennt und der auch zu dir passt. Deswegen sage ich am Anfang, die Ausnahme bestätigt meine Regel, und bei meiner Regel bleibe ich.
Klingt auf jeden Fall einleuchtend.
Ja, ist total einleuchtend. Stimmt ja auch alles.
Andreas, wie oder was war denn bisher dann deine größte Herausforderung als Vater und Unternehmer?
Naja, eine Familie ist ja in gewisser Weise wie so ein Unternehmen auch zu sehen. Na, da wächst du rein als zunächst Einzelvater, später dann Zweifachvater, ist ja noch relativ überschaubar. Ich kenne ja Kollegen, die sind dann 4- und 5-mal Vater geworden. Das ist wie im Unternehmen auch, wenn du das aufbaust, hast du ja nicht sozusagen am Anfang gleich 10 Mitarbeiter, bist am Anfang alleine immer und dann hast du irgendeinen zweiten, einen dritten, dann verlierst du wieder einen und so weiter. Die Dinge unter einen Hut zu bringen. Also du hast ja nur eine gewisse Anzahl von Stunden im Jahr. 8.760 Stunden sind es jedes
Jahr. Kann sein.
Ja, ich habe sie gezählt. Und die hast du, die habe ich und jeder von uns. Und dann kannst du den Tag immer nur einmal vergeben, die Stunde nur einmal vergeben. Und jetzt die Frage ist, wie viel Zeit verwendest du auf welchen deiner Bereiche, dein Unternehmen? Und du sprichst als Vater von deiner Vaterrolle. Du hast ja vielleicht auch noch ein persönliches Leben, wo du Dinge machst, die mit deinem Unternehmen und mit den Kindern nichts zu tun haben. Das, finde ich, ist der dritte Lebensbereich, der genauso wichtig ist wie, was tust du für deine Gesundheit, für deine Ernährung, für deine Fitness? Denn dein Unternehmen ist nichts ohne dich und deine Vaterrolle ist auch weniger ohne dich. Also musst du eigentlich bei dir selber anfangen. Und ich empfehle, das in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und dann auch für jedes Jahr neu zu planen. Wir haben dafür sogar ein eigenes Seminarformat entwickelt, wo dann Unternehmer zu uns kommen, das meistens in Österreich, nennen wir Bergtage das Format, wo es dann nur darum geht, wie bringe ich diese drei Lebensbereiche für die kommenden 365 Tage so unter einen Hut, dass ich in einem Jahr sagen werde, hoffentlich, es war ein erfülltes Jahr.
Geil. Und gehen damit da durchs Feuer oder was macht ihr dann dort?
Wir machen eine Planung, stellen die Planung vor. Es wird ein Video dazu gedreht. Und ist jetzt am 5. Dezember sind wir wieder zusammen und die vom letzten Jahr wieder dabei, dann kann ich mich sozusagen, können wir uns mal unterhalten, was von dem ist wirklich umgesetzt worden. Weil eins passiert in unserem Leben, die Zeit rennt. Und da viel passiert und die Geschwindigkeit der Veränderung sich auch erhöht hat in den letzten Jahren, haben wir das Gefühl, dass extrem viel in kurzer Zeit passiert. Also haben wir so ein subjektives Zeitempfinden wie, wow, ist schon wieder Weihnachten. Und das Einzige, was ist, du bist dann älter geworden. In meinem Alter geht nach hinten raus, geht es um jedes Jahr. Ich sage immer zu unseren Golfern, die da Profis sind, die sind Anfang 20, du kannst dir noch mal ein Jahr erlauben, wo du schlecht spielst. Ich kann keinen einzigen Tag mehr verschenken. Weil nach hinten raus wird dann plötzlich die Straße eng. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Dann geht es dann schon um die Antwort auf die Frage, wo willst du deinen Kadaver noch hinbewegen und was machst du eben nicht mehr? Und wenn du jung bist, kannst du dich noch ein paar Mal irren. Das ist egal vielleicht. Aber wenn du älter bist, ist es nicht mehr egal. Ich habe jetzt schon mehr Beerdigungen, als dass ich Hochzeiten hätte, zu denen ich eingeladen werde.
Jetzt ich würde gerne noch mal kurz auf den, wie du sagst, dritten Lebensbereich ja noch mal eingehen, nämlich auf das persönliche Selbst, dass man, ich finde, auch sich persönlich immer weiterentwickelt. Du hast eben auch so ein Stichwort Rapport, das ist ja aus dem Thema auch, ne, so NLP, da komme ich her, oder systemisches Coaching wahrscheinlich auch. Was machst du für dich persönlich, um dich weiterzuentwickeln?
Naja, ich habe mein Leben mit bestimmten Routinen versehen. Eine bestimmte Morgenroutine, ich habe so eine stille Stunde einmal die Woche, ich habe die Bergtage, Etappentermine und so. Da habe ich also mein Jahr in gewisser Weise schon so ein Mini vorgetaktet. Das ist das eine, dass mein Leben eine Struktur hat und dass wir die Themen, die wir uns vornehmen, dann auch schaffen. Da ist auch Pausen geplant und sowas. Also das klingt fast ein bisschen sehr spießig, aber ich glaube, dass wir schon, also ich zumindest für mein Leben eine bestimmte Ordnung gut gebrauchen können. Und da gehört eben auch dazu, mich mindestens 7 bis 10 Tage jedes Jahr mit eigener Aus- und Weiterbildung zu beschäftigen. Ich bin über Jahre in die USA gefahren, als ich dann Trainer wurde. Ich wollte wissen, wie die amerikanischen Trainer arbeiten. Die Deutschen kannte ich schon, die Top-Leute. Und dann wollte ich wissen, was in Amerika so los ist. Da bin ich über Jahre gewesen auf der National Speakers Association Konferenz, NSA Convention heißt das da drüben. Ich habe meine Kinder da mitgenommen, als sie klein waren. Da gab es Jugendcamps. Zwischen 10 und 16 waren meine Kinder mit dabei und das war also jeweils beide Söhne im Wechsel. Und jetzt dieses Jahr, letztes Jahr war ich im Kloster eine Woche, habe mal mich mit Meditation, mit Mönchen beschäftigt. Also ich habe schon unterschiedliche Themen. Nächstes Jahr werde ich mal in die Schweiz gehen zu einem Kollegen, der macht ein Kriegerseminar, so geht es um Samurai-Philosophie. Das ist am Rande von Zen-Buddhismus. Das interessiert mich einfach, um selber auch mal meine Gedanken zu bewegen. Jedes Jahr zwischen 7 und 10 Tagen.
Toll.
Seit 25 Jahren, ja. Mache ich.
Geil. Welche 3 Ratschläge würdest du Papapreneuren jetzt noch an die Hand geben, die so auch eine Art Balance finden wollen zwischen Unternehmen und Familie?
Erster Punkt, wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst. Wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst. Wenn du es weißt, im Sinne von dir bewusst machst, dass du als Unternehmer auch Vater bist und als Vater Unternehmer bist, dann kannst du die Woche planen, den Monat planen, das Jahr planen. Ja? Ich weiß nicht, wie viele Kinder du hast und ich weiß nicht, welche Ansprüche die jeweils haben. Ich wünsche mir für dich, dass du ein Bewusstsein entwickelst, dass du die Dinge so, ich habe es schon zweimal gesagt, unter einen Hut bringst, so organisierst, so strukturierst, dass du die Themenfelder, die du bedienen willst, nenn's mal ein bisschen technisch, dann auch bedienen kannst. Mhm. Ja, und das Unternehmen prosperiert und eben deine Vaterrolle auch mit Leben gefüllt ist. Das Zweite, ich habe gelernt, dass Menschen, die Menschen loben, immer in einer Position des Lobenden sind. Sich also über die Person stellen, die gelobt wird. Wenn es jetzt um deine Kinder geht, mach dir immer klar, hast du einen Anteil an der Leistung, die dein Sohn, deine Tochter nach Hause bringt, dann darfst du vielleicht loben. Hast du irgendwann keinen Anteil mehr, weil die das alles alleine hinbringen, dann darfst du gratulieren. Helden gratuliert man, Dienern dankt man. Und deswegen schau, ob du gratulieren kannst, ob du dich freuen kannst, ob du dich ärgern kannst für deine Kinder, wenn die irgendwas nicht bestanden haben. Wenn du dich freuen kannst, dann ist aber Gratulation sozusagen der bessere Begriff als zu loben. Das könnte ein schöner Gedanke für dich sein, den mal vor allen Dingen weiter zu spinnen, wenn die Kinder groß werden. Und der dritte Punkt ist, Perfektion schafft Aggression. Nichts sozusagen kann perfekt abgeliefert werden. Es macht Sinn, sich dem Unperfekten hinzugeben. Das gibt nicht die perfekte Lösung. Hör auf deinen Bauch, auf dein Bauchgefühl. Ich tendiere dazu, mit zunehmendem Alter zu sagen, der Bauch hat immer recht. Und dann weiß der Körper schon, was zu machen ist. Dein Bauch weiß auch schon, wie du zu reagieren hast. Unternehmerisch übrigens genau wie als Vater auch. Perfektion schafft Aggression. Guck, dass du dich sozusagen der Unvollkommenheit auch deines eigenen Seins hingibst. Dann kannst du ein bisschen entspannter sein, weil du nicht so oft scheiterst.
Andreas, ich danke dir vielmals für deine Ratschläge. Und als erfahrener Gesprächspartner. Für mich war es echt ein wundervolles Gespräch mit dir.
Danke dir dafür. Ja. Danke dir.
Dir hat die Folge gefallen? Dann abonniere sehr gerne den Papapreneur Podcast. So verpasst du einfach keine weiteren Folgen mehr. Und vielleicht kennst du ja auch den ein oder anderen Papapreneur, den diese Episode auch gefallen könnte. Dann teile sie doch sehr gerne mit ihm.